von meiner Arbeit erzählen. Ich weiß, es ist Sonntag, ja, Tag der Ruhe, aber trotzdem möchte ich euch was von der Arbeit erzählen, weil wir ja die meiste Zeit eigentlich da sind. Wir bauen bei uns in Hamburg Flugzeuge um, die Kabine. Ja, für manchen ist das wie so eine Wohnungsrenovierung, wenn einer sagt, na, die Frauen haben das ja meist, ach, irgendwie muss hier mal wieder was verändert werden, das ist alles zu alt. So sagen das dann auch die Airliner, die sagen, okay, wir müssen wieder eine neue Kabine machen, damit der Passagier wieder ja, schönere Sitze hat, schöner beleuchtet wird und alles Mögliche. Und das machen wir. Ist nicht immer ganz so leicht wie zu Hause, dass man sagt, Schrank raus, neuer Schrank rein, fertig ist die Laube. Sondern ist ein bisschen komplizierter von den Befestigungen, wie das alles festgemacht werden muss, wie das alles verbaut wird. Dann muss das auch immer mit so einer Sicherheitszahl berechnet werden. Also G-Kräfte kennt ihr alle und die Bauteile, die alle verbaut werden, müssen alle 9G aushalten, also das Neunfache ihres Eigengewichts. Und das müssen sie so halten. Kleine Randinformation, nicht wichtig für den weiteren Verlauf. Und das ist relativ kompliziert. Und gerade wenn es das erste Flugzeug ist, dann kriegst du die Zeichnung und die Arbeitskarten, sitzt da drüber und das ist am Dienstag gemacht. Ja, das sieht man dann ja meistens produktiver von einer ganz anderen Sicht. Und weil die Papierarbeit so mühselig ist, weil man sich alles irgendwie so zurechtsuchen muss und zusammenfinden muss, kostet das auch viel Nerven. Und gerade die etwas Älteren, die sowieso schon eine längere Arbeitszeit hinter sich haben und sich größtenteils nur noch auf die Rente freuen, sagen, was soll ich denn jetzt mit dem Mist, das ist doch alles nur Blödsinn, jetzt soll ich das umbauen, die Papiere stimmen nicht, irgendwie ist das ätzend. Und mich hat das dann auch schon so ein bisschen runtergemacht, dass ich sagte, ach, irgendwie schockt das alles nicht, ne? Was ist hier los? Und dann war das auch an einem Tag, dann bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, oh, eigentlich habe ich keinen Bock mehr da drauf, ne? Dann sagte ich so, ja gut, lese ich meine Bibel, ist ja auch so ein Freudenbringer, ne? Gucke ich mal, was da so steht. Und da bin ich dann auf Epheser 6, 5 bis 7 gestoßen. Ihr könnt das mal gerne aufschlagen, die ihr eine Bibel dabei habt. Epheser 6, Verse 5 bis 7. Fängt schon klasse an, ihr Sklaven, ja. Ich dachte, ja, super. Also ich hatte nicht genau den Vers aufgeschlagen, sondern gedacht, ja gut, lese ich einfach mal Epheser, ne, stehen viele gute Sachen drin. Epheser, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren, dient ihnen mit ehrgebietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, um den Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt von eurer Aufgabe bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ja, das habe ich gelesen. Ich dachte, ja, ich habe gar keinen Bock. Aber wenn es heißt, du sollst für Gott arbeiten und du sollst so arbeiten, als wenn für Gott wäre, dann leg los, okay? Und mach die Arbeit mit Freude, weil Gott hat gesagt, okay, du machst die Arbeit, also mach es mit Freude. Ja, also für alle Arbeitnehmer, nehmt das mit, für alle Arbeitgeber, freut euch, dass ihr fröhliche Arbeitnehmer habt. Und dann ging es los. Also es ging nicht nur über den nächsten Tag, sondern auch die Tage danach habe ich das dann mitgenommen und ich mache mir das jetzt auch immer wieder bewusst, wenn ich keine Lust habe, dass ich sage, Mensch, arbeite so, als wenn du für Gott arbeiten würdest. Und dann, wenn die Älteren wieder am Schimpfen sind und keinen Bock mehr haben auf alles, dann frage ich, hey, was brauchst du denn? Brauchst du irgendwie Hilfe? Kann ich dir irgendwo bei helfen? Ja, ist alles Mist und es funktioniert alles nicht. Pass auf, komm mit, ich zeig dir mal, wo das ist und hier, dann nimmst du das und hier sind die Papiere und dann, ja, klasse. Oder wenn mal irgendwie was weggeräumt werden muss, dann sage ich, komm, wir legen mal zusammen los, machen das. Und dann sagte mir einer, als ich ihm auch wieder geholfen habe, sagte er, warum machst du das eigentlich, dass du so hilfsbereit bist und dass du irgendwie immer so dabei bist? Dann sage ich, weil ich es in meinem Herzen habe. Und das spiegelt sich dann auch in der Beurteilung wieder, wo mein Teamleiter auch gesagt hat, ja irgendwie, wenn du nichts zu tun hast, dann gehst du trotzdem zu den Leuten hin und fragst, ob du helfen kannst, ob du da was machen kannst. Und da bin ich einfach so dankbar, gerade als die Person das gesagt hatte, warum machst du das? Da war ich so dankbar dafür, weil ich immer dafür gebetet habe, dass die Leute irgendwie so sehen sollen, dass bei mir was anders ist. Und ab dem Zeitpunkt war das dann, wo ich gesagt habe, oh, das ist cool, dass die Leute sehen, dass da was anders ist. Okay? So, dann wollen wir mal anfangen. Matthäus 5, 14 bis 16. Für viele von euch wahrscheinlich altbekannte Verse, aber die habe ich trotzdem ja, voller Liebe entdeckt und sind für heute genau das Richtige. Matthäus 5, 14 bis 16. Da steht, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Haben wahrscheinlich schon viele von euch gehört, wenn nicht sogar schon alle. Und ich habe jetzt eine neue Studienbibel und dafür bin ich so dankbar, weil da sind dann teilweise immer so Wörter unterstrichen, ja, haben tierisch lange Zahlen, so 3000, 4000 und so ist dahinter. Und dann kann man hinten nachgucken und gucken, ach, was steht denn da jetzt so im Urtext und was bedeutet dieses Wort eigentlich und gibt dann eine Erklärung. Und das bringt so neue Power in das Wort hinein, wo ich denke, klasse. So, wir fangen mal an mit dem Licht. Ja. Gott sagt zu uns, du bist das Licht. Und das Licht bedeutet hier, dass es, oder es ist das Tageslicht gemeint und das Sonnenlicht, was strahlt und was volle Helligkeit gibt. Als ich heute Morgen von meinem Zuhause hier zur Gemeinde gekommen bin, habe ich nochmal geguckt, blauer Himmel, alles leuchtet, alles strahlt. Und es ist schon schön, oder? Wenn wir das so sehen können. Gestern habe ich mich auch tierisch darüber gefreut, dass die Sonne so geschienen hat, dass der Himmel blau war. Heute ist es auch wieder so. Und dieses Licht heißt auch, also ist nicht, dass wir nur was reflektieren, sondern du bist das Licht. Du bist der Lichtträger und du sollst das Licht hinausbringen. Walter hat heute Morgen gesagt, du bist die DNA oder du hast die DNA. Und wir wissen, Gott ist Licht und du hast die DNA. Was macht das Tageslicht noch? Es leuchtet überall hinein und wir wissen, dass die Sünde die Finsternis ist. Und wir sollen mit unserem Licht hineinleuchten. Ja, es sind überall Leute in Ketten und wir sollen unser Licht hineinbringen, weil sie wissen manchmal vielleicht gar nicht, dass sie überhaupt diese Ketten haben oder dass sie da so stehen, weil sie denken, das ist normal, das machen irgendwie alle so. Aber du hast das Licht, du bist das Licht. Und du sollst hineinleuchten mit dieser Kraft, mit der DNA, die du bekommen hast. Und dieses Licht ist immer, oder nicht immer nur, dass wir zu den Leuten gehen sollen und evangelisieren sollen und sie fragen sollen, ob sie wissen, dass Jesus sie liebt und dass sie in Sünde sind, sondern dieses Licht ist auch dieses Vorbild, was wir sein sollen in unserem Leben. Wie viele von euch wünschen sich oder wissen eigentlich, dass sie jung sind? Ja, alle sagen sie ja immer, ja, ich bin jung. Ja, wenn es um Jugend geht, dann sagt man, ja, von 14 bis so jung man sich fühlt. Und alle sagen sie, ja, ich bin jung. Und darum passt das jetzt auch zu euch. 1. Timotheus 4, Vers 12. Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen in allem, was du tust, ein Vorbild an Liebe, Glaube und Reinheit. Da schreibt Paulus hier zu Timotheus, weil er gerade erst Anfang 20 ist und da schon loslegen soll in seiner Gemeinde. Und er natürlich ein bisschen gering von sich gedacht hat. Und gesagt, hey, auch wenn du jung bist, aber mach das. Und wie viel mehr zählt das dann für die, die nicht mehr in den 20ern sind, sondern schon darüber hinaus sind? Ja? Niemand verachte dich aufgrund deines Alters, ob du alt bist oder jung. Sondern sei ein Vorbild in dem, was du tust. Sei ein Vorbild in der Liebe, im Glauben und in Reinheit. Du bist das Licht, was dadurch hinauskommt, durch dein Vorbild, was du da bist, wie du leuchtest. Genau, du bist das Vorbild, du bist der Lichtträger. Weiter geht es in dem Vers. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Jetzt sagt man ja meist immer, ja gut, eine Stadt liegt oben auf dem Berg, kennt man ja gerade, wenn man, also hier ist das mit Bergen ein bisschen schwierig, aber wenn man weiter nach unten fährt, in Süden, wo es dann langsam anfängt mit den Gebirgszügen, dann kommen irgendwann ganz unten die Voralpen. Wir haben aber auch im Harz, ne, der Harz ist ja auch schon relativ dicht bei uns. Wenn man unten im Rheingebiet ist, sind ganz viele Burgen überall gesetzt. Und die stehen da. Und dieses liegt, was hier steht, eine Stadt hier oben auf dem Berg liegt, soll nicht verborgen sein. Dieses liegt ist einfach nicht nur so ein Zufall, dass sie da ist, ja, die hat da gerade Platz gefunden, sondern dieses liegt heißt, sie wurde dahingestellt und genau da an diesen Ort gesetzt. Und wenn wir mit dieser Stadt verglichen werden, die oben auf dem Berg liegt, dann hat Gott uns genau an die Stelle gesetzt, wo wir gerade sind, wo wir sein sollen. Du liegst da. Also sei nicht unzufrieden damit, wo du gerade bist, sondern gib Vollgas da, wo du gerade liegst, wo Gott dich hingestellt hat, und sei da ein Vorbild. Und jetzt die Frage, so der Berg, warum steht der oben, habe ich mir heute, nicht der Berg, sondern die Burg, die Stadt, ja, der Berg ist oben, weil Gott das gemacht hat. warum liegt die Stadt denn eigentlich oben? Und gerade diese Burgen liegen oben auf dem Berg, einmal, weil sie von da aus die Feinde gesehen haben, die kommen. Sie konnten ausspähen und sagen, ah, da kommt einer. Und konnten sich dafür bereit machen. Ja, und konnten das sehen, okay, da müssen wir uns wappnen, da können wir gegen den Feind angehen. Und wir können da dann mit unserem Licht entgegenleuchten sozusagen, dass sie dann so geblendet werden. Ah, wo soll es denn jetzt hingehen? Wir können Ausschau halten da, wo was passiert, und können da gleich gegen anwirken, wenn wir die Feinde kommen sehen. Es gibt ja noch Stürme und Regen. Das sind in unserem Leben haben wir auch oft Sturm und Regen. Nehmen wir mal an, diese Stadt würde im Tal liegen und es kommt ein Strom, also es regnet, gießt wie Badewanne vom Himmel, sagt man ja auch, ja. So, und dann strömt es den Berg runter und wo bleibt es alles im Tal? Ja, weil es am Berg runterläuft. Wenn jetzt diese Stadt unten im Tal liegen würde, wird sie da gnadenlos untergehen. Ne? Wir haben das ja häufig. Leider, wenn es zu viel regnet, dass dann die Flüsse über die Ufer treten und die Städte versinken. Und also es ist nicht schön. Aber dieses Gott hat uns oben auf den Berg gesetzt, damit uns die Stürme und der Regen nichts anhaben können. Oft denken wir ja so, ja, wenn wir mit Gott gehen, dann leuchten wir einfach nur und haben keine Probleme und alles ist gut, weil Gott gut ist. Aber wir sind auch diesen Stürmen und diesen Regen ausgesetzt. Und auch da, in diesen Stürmen und in diesen Regen, können wir ein Vorbild sein, weil wir stehen bleiben und festgesetzt sind und nicht untergehen, sondern wir stehen und können im Glauben darauf setzen, dass wir stehen bleiben. Dann gibt es ja noch Lawinen, gibt es ja auch an Bergen, ne? Oder ja, an Bergen. Und darum ist es so wichtig, dass die Stadt auf einem festen Fundament gesetzt ist. Und das Fundament ist Jesus Christus. Da hören wir ganz viel was in der Bibel von. Also wir sind oben hingesetzt, damit wir Feinde von Weitem her sehen können, damit wir Stürmen und Regen trotzen können und nicht untergehen, sondern standhaft bleiben, und dass wir ein festes Fundament haben und dass sich Menschen, die unten sind im Tal und untergehen, oh, hast du da oben die Burg gesehen? Da müssen wir hin. Die bleibt stehen. Ja, wir sind hier abgesoffen, aber da oben die Burg steht. Und wenn dann noch hier bei den Diskos heutzutage ist es ja auch so, dass sie nochmal so einen fetten Laserstrahl haben, der da durch die Wolken zieht und der auf die Disco aufmerksam macht. Und wir haben auch so eine Disco sozusagen, ja. Also wir haben ja auch Leben, hier ist Leben in Fülle. Und ich hatte das vorhin im Lobpreis, als wir gebetet haben, dass wir sind ja alles einzelne Lichter, und dass diese Lichter über uns wie so ein Trichter gebündelt werden und auch so als ein Strahl nach oben gehen. Und dass dieser Disco-Strahl, der leuchtet, okay, wo es heißt, oh, da geht die Party ab, da müssen wir hin. So, du bist das Licht, du hast seine DNA und du bist auf den Berg gesetzt worden. Es ist kein Zufall, sondern Gott weiß genau, warum er dich an den Ort gestellt hat, wo du gerade bist. Das nächste, man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter einen Scheffel, sondern auf das Lampengestell. Wir machen uns ja sehr oft Gedanken darüber, wie andere denken, wie andere drauf sind und vergleichen uns sehr häufig mit denen. Und viele sprechen da auch, und ich sehe das auch so, vom Fluch des Vergleichens. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir uns vergleichen können. Einmal können wir uns vergleichen mit denen, die besser sind und sagen, oh, ich bin so schlecht, der ist viel besser. Was kann ich denn dagegen machen? Oder nee, warum bin ich denn so schlecht? Warum hat Gott mir nicht viel mehr gegeben? Warum bin ich nicht so wie er? Wenn es schlimm läuft, können da Depressionen rauskommen oder man kann einfach nur gedrückt durchs Leben gehen, indem man sich immer nur mit den Besten vergleicht und da nicht hinkommt. Oder es gibt die andere Wahl oder die andere Möglichkeit, man vergleicht sich mit denen, die unter einem sind und sagt, ha, ja, guck mal hier, guck dir doch mal den an, ich bin doch viel besser als er, muss doch gar nicht so sein. Ja, ich bin noch viel besser und darum reicht das so, wie ich das alles mache, wie ich vorangehe? Und jetzt, es heißt ja auch mit diesem Licht unter den Scheffel stellen, du sollst dich nicht kleiner machen, als du bist. Ja? Und das haben wir jetzt gerade von diesen beiden Seiten betrachtet. Also man kann sich nicht nur unter den Scheffel stellen, sondern man kann auch sagen, ich will oben hin. Ja? Aber wo wird die Lampe hingesteckt? Ans Lampengestell, da wo sie hingehört. Okay, und der Ort, wo du bist, ich sag's immer und immer wieder, der Ort, wo du bist, ist der richtige. Mit dem Vergleichen ist es ja in der Bibel auch immer so, wo man Züge sehen kann, okay, was wäre, wenn sich der jetzt verglichen hätte? Ich nenne mal drei Beispiele. Ich fange mal an mit Abraham. Gott hat zu ihm gesagt, du wirst viele Kinder kriegen. Und Abraham sagt dann mit seinen 90, ich soll Kinder kriegen? Wie stellst du dir das denn vor? Und als er dann 100 war, hat er den richtigen Sohn bekommen von Sarah. Keiner hätte dran gedacht. Hätte er sich verglichen, hat er ja, ne, mit den Jüngeren, nur die Jungen können fruchtbar sein, ich nicht mehr, hätte er sich verglichen mit denen, hätte er alles weggeschmissen. Aber er hat gesagt, okay, Gott hat gesagt, ich kriege einen Sohn. Hat dann vorher noch mal was anderes probiert mit seiner Magd. Aber ja, um da irgendwie drum herum zu kommen. Aber Gott hat trotzdem gesagt, du kriegst mit deiner Frau Sarah einen Sohn. Und das ist auch eingetroffen. Und da hat Abraham gesagt, okay, das machen wir und das geht los. Das nächste, Gideon. Gideon sagte, oh, warum müssen denn und die Völker alle gegen uns sein? Und da waren wieder die Midianiter und Amoriter, meine ich. Und da steht, sie waren viele wie die Heuschrecken. Wie die Heuschrecken waren sie da im Tal mit Tausenden von Wagen, also Heuschrecken tauchen wahrscheinlich nur in großen Mengen auf. Ich habe da jetzt beim Überfliegen keine genaue Zahl gesehen. Kennt jemand von euch das große Krabbeln, den Film? Ist schon ein bisschen älter. Da kämpfen ja auch die Ameisen gegen die Heuschrecken und wenn die Heuschrecken dann immer auftauchen, dann geht's und dann hören die schon von Weitem weg und dann, oh, jetzt passiert ja wieder was und dann fallen die da in den Bau ein und dann drücken da die Ameisen und die, nein, die Heuschrecken und die sagen, ihr müsst das und das machen. Okay, und so muss es dann auch so mit Gideon gewesen sein, alles voll mit Heuschrecken und du hörst sie nur und denkst, oh, warum muss denn das so sein? Und Gideon hatte auch, oder da waren auch Tausende von Leuten von Israel, aber Gott hat gesagt, das sind mir zu viele. Ja, hat dann die erste Wahl ausgesondert und die zweite Wahl wurde dann getroffen bei denen, wie sie das Wasser trinken, die einen mit der Hand, die anderen dann gleich den Mund rein. Und danach wurde dann die Auswahl getroffen und letztendlich blieben 300. Hätte sich Gideon da verglichen mit den Heuschrecken und seinen 300, hätte er gesagt, die sind doch viel größer. Ja, es geht doch gar nicht. Aber Gott hat gesagt, du machst es mit den 300, du machst es da, wo ich dich hingesetzt habe. Und das Letzte, David, Kampf gegen Goliath. Die Israeliten standen alle auf, Goliath kam immer wieder raus, wer will gegen mich kämpfen und wenn ihr mich besiegt, dann ja, habt ihr auch uns besiegt. Und alle standen sie da in Furcht und David sagte, ja okay, ich mach das. Dann musste er noch zuerst zu Saul die Rüstung anprobieren, nichts hat gepasst, ja, er der Kleine, passt irgendwie nicht ganz so, ja. Er sagte, ach komm, das brauche ich alles nicht. Ich gehe mit meiner Schleuder und mit Gott. Hätte David sich da verglichen mit denen, die diese Rüstung tragen, wo er überhaupt nicht reingepasst hätte, ja, wäre nichts gewesen, weil er sich dann klein gemacht hätte. Ein Gegenbeispiel ist jetzt das vierte, aber das fiel mir noch gerade ein. Saul war ja König und hatte sich auch ziemlich oder hatte sich selber erhöht nach einer Zeit und so sein Ding gemacht und nicht mehr auf Gott vertraut und hat dann alle so, wurde dann ja auch neidisch auf David, als er dann kommen sollte. Und er hat gesagt, ich bin der König, ich mache mich viel besser. Und hatte dadurch diesen Hochmut, wodurch er dann nachher gefallen ist, durch diesen Hochmut. Okay, stell dein Licht nicht unter den Scheffel, sondern pack dein Licht genau dahin, wo es hingehört. Jetzt habe ich euch mal was Schönes mitgebracht. So, klassische Schokolade als Aufmunterung, damit ihr wieder dabei seid und wieder frisch zuhören könnt. Warte, ich hänge mal kurz weg. Wer hat denn Lust auf ein bisschen Schokolade? So. Na, komme ich ja auch nochmal hin. So, wenn nachher noch was über ist, könnt ihr euch gerne was nehmen. Wie viele hätten jetzt auch gerne so ein Stück Schokolade gehabt? Ganz viele, okay? Das Beispiel, ich hatte die Schokolade und habe meine Schokolade unter Leute gegeben und habe den Leuten was Gutes getan. Ja? Mein Werk oder mein Licht war in diesem Fall, okay, ich habe denen was gegeben. Und alle, die nichts bekommen haben, ich will auch Schokolade. Vielleicht sagt der eine, oh, Schokette? Darf ich das, wird das aufgenommen? Ja, im Internet. Also ich habe es nie gesagt, die Schokolade. Hatte ich auch lange nicht mehr. Ich muss auch mal wieder Schokolade essen. Habe ich noch was bei mir in der Naschschublade? Oh nein, die habe ich Sonntag. Vielleicht habe ich noch an der Tanke. Ja. Und ihr habt Bock darauf bekommen, auf diese Schokolade. Und das ist jetzt das Letzte. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Durch unser Vorbild, durch das, was wir sind, durch das, was wir weitergeben, wie wir leben, da, wo wir unsere Schokolade verteilen und andere das sehen und das mitbekommen, sagen die, oh, das ist cool, das ist lecker, da habe ich auch Bock drauf. Schmeckt sehr gut. Okay, also diese Schokolade, die ihr verteilt, diese Werke, was ich noch sagen wollte, leider ist es braune Schokolade. Zum Licht hätte weiße Schokolade besser gepasst. Aber naja, jetzt ist sie halt so. Und die hat sich verteilt und Leute zur Freude gebracht, sodass sie sagen, oh, die Schokolade ist gut. Und manche haben Lust auf diese Schokolade bekommen. Und wir sollen ein Licht sein, damit die Menschen Gott verherrlichen. Nicht damit sie uns verherrlichen, sondern damit sie Gott verherrlichen und ihn erkennen und durch unser Licht, durch unser Vorbild, durch unsere Werke, durch unsere Taten Lust und Freude bekommen auf das, was wir haben. Dass wir ihnen zeigen, hey, da gibt's was Besseres. Und wenn wir das so umsetzen in unserem Leben, dann erfüllt das erstmal unser Leben mit Freude, weil wir sehen, da bewegt sich was, da ist Gott lebendig, da passiert was. Und gleichzeitig dadurch, dass das bei uns passiert, bewegt das gleichzeitig die Gemeinde und unsere Stadt und zieht dann so Kreise, weil wir so anfangen, so zu leben, als Licht zu leben, das weiterzugeben, sind ermutigt. Ja, dann kommen Menschen nach hier vorne aus unseren Reihen und sagen, hey, ich war Vorbild, ich konnte den Menschen nehmen wir mal mein Beispiel. Ich konnte den Menschen helfen und sie haben mich gefragt, warum mache ich das? Dann sagt ein anderer, ich konnte einem Obdachlosen sage ich, einem Obdachlosen ein Brötchen geben. Und er hat mich gefragt, warum mache ich das? Und dadurch konnte ich ihm durch Gott erzählen. Und er hat Gott erkannt. Und dass wir so Stück für Stück dahin kommen und dieses Licht verbreiten, aber auch, oder nicht auch, sondern dass wir dieses Licht verbreiten an die Orte, wo Gott uns hingesetzt hat und da ein Vorbild sein können, damit die Menschen Gott erkennen. Und als ich das so durchgegangen bin, dachte ich so, Sonntag ist ja der Tag der Ruhe und dass wir vielleicht, geht mir auch manchmal so, dass wir vielleicht mit dieser Sache am Sonntag stehen geblieben sind. Dass wir den Tag der Ruhe dauerhaft einberufen haben. Aber wie viele Tage hat die Woche? 7. Und lasst uns nicht nur den einen Tag der Ruhe die ganze Woche überleben, sondern lasst uns die ganze Woche über ein Vorbild sein und ein Licht sein und das weitergeben an die Punkte, an die Menschen, an die Orte, wo wir sind. Und dann kommt es auch, dass Gott sagt, du treuer Knecht, du warst im Kleinsten treu und ich setze dich über Größeres. Und dann kommt das alles Stück für Stück. Und wenn wir Licht sind an dem Ort, wo Gott uns hingestellt hat und da unsere Werke weitergeben, dann werden sie Gott erkennen. Und ich bitte jetzt das Lobpreisteam nach vorne, dass wir da jetzt ein bisschen musizieren und singen. Also ihr musiziert, wir dürfen mit dran teilhaben. Und auch das Gebetsteam soll gerne nach vorne kommen. Und dass wenn ihr sagt, ja, manchmal habe ich Schwierigkeiten, dieses Vorbild zu sein, dieses Licht zu sein und das weiterzugeben, weil ich das Gefühl habe, dass ich unten im Tal bin, dass da alles über mich hinweg strömt und ich da untergehe, dann kannst du nach vorne kommen, wir beten für dich. Wenn du aber auch Gebet haben möchtest für Heilung, dann beten wir da auch gerne. Wenn du noch in anderen Punkten Gebet brauchst, wir sind für dich da. Komm nach vorne, nimm das Gebet in Anspruch. Ich hatte auf der auf einer anderen Konferenz, da sagte auch einer, ja, da wo ich den Segen von Gott bekommen kann oder da wo mir Menschen die Hände auflegen können, warum soll ich davon weggehen, sondern ich stelle mich dann gerade darunter, weil der Segen von Gott so viel bewirken kann. Okay?
Ja, ich hatte vorhin während des Lobpreises so einen Eindruck von Gott, so Erbschaft. Wer von euch hat schon mal geerbt? Was braucht man dafür, um zu erben? Ein Erbschein, genau. Und das Wichtigste ist, man muss das Erbe annehmen. Und Gott hat mir gesagt, hier sind einige darunter, die haben das Erbe noch gar nicht angenommen. Also es passt zu dem mit dem Licht auch. Und wenn ihr so jemand seid, dann nimmt dieses Erbe an. Gott hat uns zu Erben gemacht, hat uns zu Söhnen und Töchtern gemacht und gleichzeitig zu Erben. Und er hat viel zu geben. Wir haben ja die Schokolade gesehen und das ist nur so ein Bruchteil davon. Und wenn du das merkst, dass du sagst, ich habe eigentlich diesen Vertrag, diesen Bund noch nie unterschrieben, dann tu das. Und Gott wird dich reichlich erben lassen.
Dann dürft ihr, wenn ihr kein Gebet haben wollt, dann dürft ihr aber trotzdem aufstehen und trotzdem singen und Gott loben und dankbar sein für das, was ihr habt. Oder ihr kommt nach vorne.